Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Johannesevangelium, aus dem 14. Kapitel, die Verse 13 und 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Unser Predigttext steht in den Abschiedsreden, die unser Herr Jesus Christus kurz vor seiner Passion an seine Jünger gehalten hat. Johannes berichtet uns, dass seine Jünger tief traurig waren über die Ankündigung ihres Meisters, sie bald zu verlassen. Und das ist verständlich, wenn man bedenkt, dass sie ihren Herrn liebgewonnen hatten und mit ihm zusammen große Dinge erlebt hatten. Für beides hatte nun unser Herr einen großen Trost bereit. Trotz mancher Leidenswege, die sie in Zukunft angesichts des Hasses ihrer Feinde zu gehen hatten, sollten sie auch fernerhin weder auf seine Person noch auf seine Werke verzichten müssen. An seiner Stelle sollte der andere Tröster kommen, um in ihnen zu wohnen. Vers 16 und 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, also den Heiligen Geist. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Obwohl sie Jesus nicht mehr sehen würden, so sollten sie doch eine noch viel engere Beziehung zu ihm haben, als während der 3 Jahre, in denen er leiblich unter ihnen gegenwärtig war. Petrus schreibt später, ihr habt ihn lieb, obwohl ihr ihn nicht seht. Jetzt also um eine enge Beziehung zum Herrn Jesus Christus, den sie mit ihren leiblichen Augen nicht mehr sehen konnten, aber der doch gegenwärtig war. Und der sogar in ihnen wohnte durch den Heiligen Geist und ihnen das Herz öffnete mehr und mehr für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Ihr habt ihn lieb, obwohl ihr ihn nicht seht. Und auch sein Wirken sollte ihnen erhalten bleiben. Durch seine Gemeinde wollte unser Herr Jesus Christus noch größere Werke tun als diejenigen, die sie bisher gesehen hatten. Wir lesen das in Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Sein Wort, das uns vielleicht zunächst einmal befremden mag, noch größere Wunder als diejenigen, die geschehen waren während dieser 3 Jahre. Was meinte Jesus mit den größeren Werken? Gerhard Mayer hat es so ausgedrückt: Die größere Verbreitung der Evangeliumsbotschaft in der Mission. Der Herr Jesus war ja in seinem irdischen Dasein beschränkt auf das Volk Israel und auf das Land Israel. Also, eine größere Verbreitung der Evangeliumsbotschaft in der Mission, das Wachstum der Gemeinde in der ganzen Welt, die größere Zahl der durch die Sündenvergebung Erlösten, die Vermehrung der Mitarbeiter und damit auch die größere Zahl der Erfahrungen mit Gott bis hin zu den begleitenden Wundern der Mission. Es ist interessant zu sehen, dass die Worte, die der Herr Jesus hier spricht, bezüglich des Gebetes im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Reiches Gottes zu sehen sind. Ähnlich haben wir es in Kapitel 15, Johannes Kapitel 15, in den Versen 7 und 8, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und jetzt kommt's. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das Gebet spielt also eine ganz entscheidende Rolle im Blick auf das Fruchtbringen für Gott, im Blick auf die Ausweitung des Reiches Gottes. Das Gebet im Namen Jesu. Es geht also um einen Dienst, den die Jünger und Jüngerinnen Jesu zu tun hatten, um einen Gebetsdienst im Zusammenhang mit der Förderung des Reiches Gottes. Es ist ganz wichtig, dass wir das ganz neu auch für uns persönlich erkennen. Wir beten nicht einfach, weil wir Lust dazu haben oder weil wir in einer bestimmten Not sind, sondern wir beten als solche, die wissen, das ist ein Dienst für Gott, den wir jetzt tun, indem wir beten. Wir beten letztlich um die Verherrlichung Gottes, um die Ausbreitung seines Reiches, dass sein Wille geschieht in dieser Welt, sein Name geheiligt wird und sein Reich kommt. Darum geht es. Ich wurde erinnert an eine Stelle in der Apostelgeschichte, Kapitel 3. Und zwar handelt es sich in diesem Kapitel um die Heilung des Gelähmten an der schönen Pforte. Und diese Heilung geschah, als Petrus und Johannes sich auf dem Weg befanden hin zum Tempel, um dort zu beten. Es gab also bestimmte Gebetszeiten. Petrus aber und Johannes ging hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Wir können uns jetzt die Frage stellen, was wäre mit diesem lahmen Menschen gewesen an der schönen Pforte, wenn Petrus und Johannes gedacht hätten, heute haben wir keine Lust, zur Gebetsstunde zu gehen. Oder es gibt andere, wichtigere Dinge für mich zu tun, als jetzt gemeinsam mit den anderen zu beten. Was wäre mit diesem Mann an der schönen Pforte geschehen? Wäre auch geheilt worden? Oder aber wäre eine große Möglichkeit, in der Gott sich verherrlichen wollte, hier außer Acht gelassen worden, wenn Petrus und Johannes nicht gewohnheitsmäßig in den Tempel gegangen wären um die 9. Stunde, um dort zu beten. Also, hier gibt es sicherlich auch für uns als Gemeinde Jesu manche Versäumnisse zu beklagen. Und es ist tatsächlich so, dass im Allgemeinen in den Gemeinden die Gebetsstunden am schwächsten besucht sind. Offensichtlich hat man nicht erkannt, dass das ein Dienst ist. Ein Dienst, den man versäumen kann, dann handelt es sich um eine Dienstverweigerung oder wie sollen wir das bezeichnen? Ja? Also, wenn nicht ganz spezielle, wichtige Gründe vorliegen, um nicht an einer solchen Gebetsgemeinschaft teilzunehmen, solch eine Gebetszeit wahrzunehmen, dann sollten wir dabei sein. Und wir versäumen manches, wofür wir im Augenblick vielleicht gar keinen Blick haben, wenn wir es nicht tun. Also das ist ganz wichtig. Das Gebet steht im Zusammenhang mit dem Dienst für Gott und ist selbst ein Dienst für Gott. Haben wir es versäumt, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dass es anders wird, dass wir Buße tun darüber, dass wir uns beugen und demütigen vor Gott und sagen, Herr, vergib mir all meine Gebetsversäumnisse, sowohl bei mir zu Hause im stillen Kämmerlein, als auch im Blick auf die gemeindlichen Gebetsversammlungen. Vergib mir bitte, Herr, dass mir andere Dinge offensichtlich wichtiger waren, als dir darin zu dienen und im Gebet und durch das Gebet an der Ausbreitung deines Reiches, an der Verherrlichung deines Namens teilzuhaben. Vergib mir bitte. Und Gott vergibt gerne. Und schenkt doch da einen neuen Anfang, wie in allen Dingen. Da, wo Buße geschieht, ist auch immer der erste Schritt getan zu einem neuen Anfang. Es bringt gar nichts, wenn man sich aus sich selbst heraus davor nimmt, es soll anders werden in Zukunft und dieses und jenes. Nicht wahr? Das hält immer nur eine kurze Zeit. Sondern es muss wirklich Buße geschehen vor Gott, dass man das erkennt, dass man hier etwas Entscheidendes außer Acht gelassen hat, etwas Entscheidendes versäumt hat. Darum ist mir das auch so wichtig, wenn ich das persönlich hier einstreuen darf, ja, dass ihr in dieser Zeit, in der ich diesen Dienst tue, dort in Gelenbeck, Porta Westfalica, dass ihr intensiv für diesen Dienst betet. Nicht um meiner Person willen, sondern um der Ausbreitung des Reiches Gottes willen. Ich tue diesen Dienst ausschließlich, weil Gott das offensichtlich will. Sonst würde ich da gar nicht hinfahren. Ich fahre also nur dorthin, weil Gott es will, aus keinem anderen Grunde. Und da ist es wichtig, dass ihr dahinter steht im Gebet und den Herrn anruft, Herr, segne du diesen Dienst, öffne die Herzen für dein Evangelium. Und so tun wir es ja auch immer wieder für unsere Versammlungen hier in der Gemeinde. Der Gebetsdienst ist mit das Wichtigste im Leben der Gemeinde Jesu. So war es immer wieder, so hat ein Gottesmann einmal gesagt, er ist der Pulsschlag der Gemeinde. Hier kann man merken und spüren, ob es gesund ist und ob die Gemeinde gesund ist. Wenn das nicht der Fall ist, wenn der Puls nicht mehr regelmäßig arbeitet, dann wissen wir, was los ist. Dann suchen wir den Arzt auf. So ist es. Also wollen wir darüber nachdenken, über dieses Wort, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Nun mag jemand denken, ja, muss man überhaupt intensiv über das Gebet nachdenken und sprechen, über die Art und Weise, wie man betet, was man zu berücksichtigen hat und so weiter. Reicht es nicht aus, wenn man einfach von Herzen betet? Wenn man sein Herz vor Gott ausschüttet, so heißt es ja auch in einem der Psalmen. Schüttet euer Herz vor ihm aus, das reicht doch aus. Warum soll ich intensiv darüber nachdenken, was Gebet im Namen Jesu eigentlich beinhaltet? Aber das ist natürlich kein Argument. Von Herzen sollte alles kommen. Aber das schließt eben nicht aus, dass wir wissen, was Inhalt bestimmter Wahrheiten ist in der Heiligen Schrift. Die Jünger hatten den Herrn Jesus ganz gewiss von Herzen lieb. Und doch musste der Herr zu Philippus sagen, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Philippus, ich bin lange bei euch und du hast mich ganz gewiss lieb, aber du kennst mich immer noch nicht. Und darum ist es wichtig, ihn kennenzulernen und auch die Wahrheiten, die mit ihm zusammenhängen, kennenzulernen, darüber nachzudenken, darüber nachzusinnen. Und so auch im Blick auf das Gebet im Namen Jesu, von dem Ole Halsby, Professor Halsby, gesagt hat, dass es sich wohl um das tiefste Geheimnis des Gebetes handelt, nämlich das Gebet im Namen Jesu. Und dass es wohl nichts Schwierigeres gibt, als im Namen Jesu zu beten. Also, was steckt dahinter? Wie soll man das verstehen? Es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt. Und besonders, wenn man mit bestimmten Begriffen immer wieder umgeht, bestimmte Sätze immer wieder wiederholt, dann sollte man sich hin und wieder hinsetzen und sich die Frage stellen, ja, was ist denn nun Inhalt dieses Wortes, dieses Begriffes oder dieses Satzes, dieser Aussage, die ich immer und immer wieder wiederhole? Ist ja nicht verkehrt, Dinge zu wiederholen, aber ich muss mir im Klaren darüber sein, was das denn eigentlich beinhaltet. Und darum ist es wichtig, weil wir ja immer wieder auch im Namen Jesu beten, entweder wir beten zu Jesus selbst, weil er der Sohn Gottes ist, Gott selbst, oder aber wir beten im Namen Jesu zu Gott. Und da müssen wir uns doch die Frage stellen, was beinhaltet das eigentlich, was bedeutet das denn eigentlich? Was heißt es, im Namen Jesu zu beten? Das wird klar, wenn wir zunächst davon ausgehen, dass es lediglich zwei Möglichkeiten gibt, zu beten. Das eine Gebet geschieht im eigenen Namen und das andere Gebet geschieht im Namen Jesu. Es gibt im Grunde genommen nur diese beiden Möglichkeiten. Das Gebet im eigenen Namen oder das Gebet im Namen Jesu. Wenden wir uns zunächst dem Gebet im eigenen Namen zu. Eigentlich wünschte ich könnte euch heute Morgen nur trösten. Wir haben einige unter uns, die ziemlich zu leiden haben zurzeit. Ja, da möchte man gerne trösten und so. Aber auch in solchen Zeiten geht es immer wieder darum, dass man auch bestimmte Dinge mal ans Licht bringen muss. Ne? Und dazu gehört auch dieser erste Punkt hier. Was heißt es, im eigenen Namen zu beten? Das Gebet im eigenen Namen ist das Gebet eines Sünders. Der Name, den wir alle tragen, der unsere Persönlichkeit widerspiegelt, ist der Name eines Sünders. Das sind wir. Wir sind Sünder. Wir tun nicht nur hier und da Sünde, sondern wir sind von Hause aus, von Natur aus, von unserer ganzen Veranlagung her Sünder. Als Jakob in seiner Begegnung mit diesem mysteriösen Mann gefragt wurde, wie heißt du? Da antwortete er Jakob. Und Jakob heißt Betrüger. Ich war genau das will Gott von uns hören. Wer bist du eigentlich? Wie heißt du? Ich bin ein Sünder. Nichts anderes als ein Sünder in deinen Augen. Vor der Welt mag ich hier und da noch gut dastehen. Die mögen mich nicht für einen besonders großen Sünder halten, aber in deinen Augen bin ich ein großer, großer Sünder, der dein Wort verachtet hat und verachtet von Natur aus, der dich nicht liebt von Natur aus, der dir gerne aus dem Wege gehen würde, der gerne eigene Wege gehen würde und. So bin ich. Ein Abgrund, wie es der Liederdichter nennt, ein Abgrund voller Sündengift, das bin ich. Wenn wir stille sind vor Gott, in der Bibel lesen und beten und Gott uns das offenbart, dann ist das Entscheidende schon geschehen. Wenn wir sagen können, ja, das bin ich, so bin ich. Hätte ich nie gedacht, dass das auch in meinem Herzen steckt, ja? Habsucht beispielsweise. Und vieles andere mehr, was Gott dann aufdeckt und wir sagen müssen, ja, das ist mein Name, ich bin ein Sünder. Jakob heißt Betrüger, ne? Das ist es, was Gott hören wollte. Und welcher Name uns auch immer von unseren Eltern gegeben worden ist, ob wir damit zufrieden sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir haben diesen Namen nun mal. Einen Namen tragen wir eben alle gleich und das ist der Name Sünder. Das sind wir nämlich von Natur aus. Und als Sünder haben wir keinen Anspruch darauf, dass Gott unsere Gebete erhört. Da haben wir alles verwirkt. Kein einziges Gebet dürfte von Gott erhört werden, weil wir Sünder sind. Wir haben alles verwirkt. Das Gesetz sagt uns, Gottes Gesetz sagt uns, dass derjenige, der nicht bleibt in allem, was geschrieben steht, die Betonung liegt auf allem, was geschrieben steht, der das nicht tut. Ja? Im jüdischen Glauben legte man immer viel Wert darauf, dass man auch etwas tat, dass man es auch nach außen hin sichtbar macht. Wer nicht bleibt in allem, was geschrieben steht, was ist mit dem? Der steht unter dem Fluch des Gesetzes. Das ist schrecklich. Ne? Fluch ist Tod. Ne? Fluch ist Verderben. Der steht unter dem Fluch Gottes. Das heißt, Gott ist ihm entgegen. Gott liebt ihn immer noch, aber Gott ist ihm jetzt ganz praktisch entgegen. Stellt sich ihm in den Weg. Wie kann ein Mensch, der unter dem Fluch Gottes steht, wie kann er erwarten, dass Gott seine Gebete erhört? Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 4, ihr bittet und empfangt nichts darum, dass ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr betet in übler Absicht. Eure Gebete sind durchsetzt von Selbstsucht. Das ist es, was Jakobus den Gläubigen sagen will. Den Gläubigen. Er spricht ja hier zur Gemeinde Jesu. Die Gebete eines Sünders, also eines Menschen, der im eigenen Namen betet, sind voller Selbstsucht, die sein ganzes Gebetsleben durchsäuert. Wobei der Inhalt der Gebete nicht schlecht sein muss. Das ist wichtig, dass wir das bedenken. Und Jakobus denkt gewiss nicht daran, dass die Gläubigen damals, an die er den Brief geschrieben hat, Gebetsanliegen vorbrachten, die völlig abgehoben waren. Sondern sie mögen einen guten Inhalt gehabt haben, aber die Gesinnung, die dahinter steckte, die war nicht in Ordnung. Die Selbstsucht, die dahinter steckte, das war das Problem. Darum schreibt er in übler Gesinnung, in übler Absicht. Wobei das, worum wir bitten, sich durchaus decken kann mit dem, was Gottes Wort sagt, was Gottes Wort verheißt. Und darin liegt die große Schwierigkeit zu erkennen. Diese Selbstsucht, die hinter den Gebeten stecken kann, überhaupt zu erkennen. Das kann also in sehr frommer Weise geschehen, dieses Gebet. Das Gebet im eigenen Namen geschieht im Namen unseres eigenen Herzens, im Namen unserer eigenen Liebe und Fürsorge. Und diese ist nun mal, wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen, von Selbstsucht durchdrungen. Und jetzt kommt es, und das ist wichtig, dass wir das hören. Unter diese Gebete den Namen Jesu zu setzen, heißt, den Namen Jesu zu missbrauchen. Ihn für uns zu missbrauchen, ihn in unseren Karren einzuspannen. Ein Beispiel in der Bibel für diesen Missbrauch des Namens Jesu, für einen groben Missbrauch außerhalb der Gemeinde Jesu, finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 19. Das wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen. Der Apostel Paulus in Ephesus. Da lesen wir Kapitel 19, Abvers 13 folgendes. Das ist eine interessante Geschichte. Es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen. Wir brauchten also den Namen Jesu. Über denen, die böse Geister hatten und sprachen, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters mit Namen Kephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl. Aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Sie bekamen also ordentlich Prügel, weil sie den Namen Jesu missbrauchten. Worin lag der Missbrauch dieses Namens? Nun, sie hatten zu diesem Namen gar kein persönliches Verhältnis. Ne? Sie wussten nicht vom Inhalt dieses Namens. Sie sagten nur, die gebrauchten den Namen, den Paulus verkündigt, ja, von diesem Jesus. Sie hatten keine persönliche Beziehung zu diesem Namen. Zu der Person unseres Herrn Jesus Christus. Und da gilt das Wort aus dem Alten Testament, Gott wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das ist also ein grobes Beispiel. Aber es gibt eben auch diese feinere Art des Missbrauches Jesu. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, obwohl Gott auch solche Gebete hier und da erhört, sonst wären wir wahrscheinlich alle auf der Strecke geblieben in der Vergangenheit, obwohl er sie hier und da erhört, um uns überhaupt über Wasser zu halten, weil er bestimmte Ziele mit uns verfolgt. ist es doch ein Missbrauch und steht er uns hier und da, besonders in den ganz, ganz entscheidenden Dingen, wenn wir um das Seelenheil von Menschen beten, entgegen. Er lässt es uns nicht gelingen. Weil wir seinen Namen missbrauchen, weil wir im eigenen Namen beten, weil es uns letztlich nur um uns selbst zu tun ist. Eine Zeit lang kann Gott das übersehen, auch wenn wir an Gemeinden insgesamt nennen. Hin und wieder werde ich daran erinnert, dass Gemeinden, die ich von früher her kenne, die zur evangelischen Gesellschaft gehörten, heute gar nicht mehr existieren. Man fragt sich, warum? In Dortmund beispielsweise, zwei Gemeinden, in Hagen die Gemeinde, existiert nicht mehr. Und viele andere auch. Wie kommt das? Woran liegt das? Gott hat sie eine ganze Zeit lang erhalten und hat darauf gewartet, dass sie Buße tun würden über ihre Selbstsucht, auch da, wo viel gebetet wurde. Er war ihnen entgegen. Und irgendwann war es dann soweit. Ne? Wenn man dann nicht zur Buße kommt, über diese Selbstsucht auch in den Gebeten, dann darf man sich nicht wundern, wenn eine ganze Gemeinde plötzlich nicht mehr existiert, weil die erste Liebe zum Herrn nicht vorhanden sein kann. Das kann unmöglich der Fall sein. Und der Herr sagt zu der Gemeinde zu Ephesus, wenn du nicht Buße tust, werde ich den Leuchter von eurer Stätte stoßen. Das gilt nicht nur für die anderen Gemeinden, das gilt auch für uns hier. Dann werde ich den Leuchter von der Stätte stoßen. Dann wird eines Tages diese Gemeinde ausgestorben sein. Deshalb ist das so ernst, ihr Lieben. So ungeheuer ernst. Über diese Art von Selbstsucht haben wir oft gar keine Klarheit. Es gibt da ein Wort aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 7, Vers 4. Da fragt der Herr die Verantwortlichen in Israel, als ihr gefastet habt, es geht um kultische Dinge, als ihr gefastet habt, habt ihr da jemals für mich gefastet? Als ihr gegessen und getrunken habt, auch da geht es um kultische Dinge, habt ihr da jemals für mich gegessen und getrunken? Habt ihr das nicht vielmehr aus purer Eigensucht, aus purem Vorteilsdenken für euch getan? Habt ihr das wirklich selbstlos für mich getan? Und an dieser Stelle brauchen wir einfach Licht. Wir brauchen Licht von oben, Einsicht. Es gibt Dinge, die weiß ich erst im Blick auf meine Person erst seit einiger Zeit. Seit einigen wenigen Jahren. Gott hat lange gebraucht, viele Jahre gebraucht, um mir die Augen dafür zu öffnen. Ich war einfach blind dafür, ich habe es nicht gesehen. Heute ist es mir ganz, ganz klar. Und wenn es klar ist, ihr Lieben, dann dürfen wir uns darunter beugen und Vergebung empfangen. Aber nur, wenn es klar ist. Denken wir an die Pfingstpredigt, die Petrus gehalten hat. Was geschah? Die Menschen, seine Zuhörer, wurden überführt vom Heiligen Geist. Sie erkannten, dass sie gegen Gott gesündigt hatten. Und dann fragten sie, als sie das erkannten, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Wenn sie das nicht erkannt hätten, hätten sie diese Frage gar nicht gestellt. Und dann kommt das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Dann werden sie froh, empfangen Vergebung, treffen sich, haben Gemeinschaft mit dem Herrn und auch untereinander, geistliche Gemeinschaft, lauter Freude und Seligkeit und Frieden Gottes unter ihnen. Ja, aber es muss einem erstmal geoffenbart werden. Der Heilige Geist muss uns die Augen dafür öffnen. Ne? Das ist ganz entscheidend wichtig. Dann können wir auch Buße tun und dann kommt auch die Freude der Vergebung in unsere Herzen und auch die Kraft zu einem neuen Anfang. Also, wir haben gesprochen über das Gebet im eigenen Namen. Und vielleicht und hoffentlich hat der Herr Gnade gegeben heute Morgen und hat mal hineingeleuchtet in das Herz des einen oder anderen von uns, dass es wirklich da auch zu einer echten Buße und zur Freude der Vergebung kommt. Erst da können wir dann diese Frage stellen, die jetzt beantwortet werden darf, vom Evangelium her beantwortet werden darf. Wie können wir dann überhaupt ein fruchtbares Gebetsleben führen zum Bau des Reiches Gottes, um Gott Frucht zu bringen? Wenn wir von Natur aus so verdorben sind und überall sich das eigene Ich bemerkbar machen, das eigene Ich sich einschleicht. Als unser lieber Bruder Piet vorhin betete für den Prediger um Demut, da habe ich gedacht, Herr Jesus, das habe ich nur in dir. Ein demütiges Herz habe ich nur in dir. Von Natur aus bin ich stolz und ungebrochen. Meine Demut habe ich ausschließlich in dir. Und das ist wunderbares Evangelium. Sonst könnten wir den Dienst nicht tun für Gott. Jeder Einzelne unter uns in seinem Bereich und auch nicht den Gebetsdienst. Da kommen wir jetzt zu dieser Antwort. Die Antwort auf die Frage, wie können wir denn ein fruchtbares Gebetsleben zur Ehre Gottes, zum Bau seines Reiches führen? Die Antwort liegt in der Bedeutung des Namens Jesus. Da haben wir es hier gelesen. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, sagt der Herr Jesus, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Während Gott die Sünder nicht hört, gab es einen, der über diese Erde gegangen ist, der von sich sagen konnte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Johannes Kapitel 11, kurz vor der Auferweckung des Lazarus, dankte der Herr Jesus dem himmlischen Vater schon dafür, dass sein Gebet erhört worden war, dass er in der Stille gebetet hatte um die Auferweckung des Lazarus von den Toten. Ich danke dir, Vater, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Alle Zeit wurde der Herr Jesus Christus von seinem himmlischen Vater erhört. Und an anderer Stelle sagt er, ich tue alle Zeit, was dem Vater im Himmel gefällt. Der Herr Jesus hat alle Zeit das getan, woran sein himmlischer Vater Freude hatte. Er war der Einzige, von dem wir das sagen können. Der Einzige, der über diese Erde gegangen ist, der in dieser Welt war, der alle Zeit das getan hat im Gehorsam, was der Vater von ihm erwartete. Und deshalb auch alle Zeit von ihm erhört wurde. Alles, was dem Vater gefiel, war in dem Namen, das heißt, Name und Person sind eins in der Bibel, war in dem Namen, das heißt in der Person unseres Herrn Jesus enthalten. Unser Herr Jesus rechnete ständig mit der Barmherzigkeit seines himmlischen Vaters. Er rechnete ständig mit der Zuverlässigkeit im Blick auf die Verheißungen, die der Vater im Himmel gegeben hat. Wir denken an das Wort aus dem Hebräerbrief, es ist unmöglich. Was ist denn Gott eigentlich unmöglich? Alle Dinge sind möglich für Gott. Was ist unmöglich für Gott? Es ist unmöglich, dass Gott lügt. Ja, das ist unmöglich. Er ist treu in dem, was er versprochen hat. Er hält das, was er zugesagt hat und tut das auch. Er rechnete alle Zeit mit der Allmacht seines himmlischen Vaters. Er war völlig eins damit. Und was ihn besonders auszeichnete, war die Tatsache, dass es ihm in allem darum zu tun war, dass der Vater verherrlicht würde. Das war für unseren Herrn Jesus Christus in seinem Tun, in seinem Beten die Hauptsache. Dass der Vater verherrlicht würde im Sohne. Da wollen wir mal hineinschauen in das Johannesevangelium Kapitel 12 und haben da eine ganz bewegende Szene vor uns, als der Herr Jesus voller Angst war. Unser Herr Jesus kannte Angst, er wusste, was Angst ist. Angst ist etwas Schreckliches. Ne? Da sagt er hier in Vers 27, Johannes 12, Vers 27, jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Der Herr Jesus wusste, wozu er in diese Welt gekommen war. Und darum fügt er hier hinzu, was soll ich sagen? Der Herr Jesus spricht offen über seine Bangigkeit, über seine Angst, im Blick auf das, was ihm bevorstand. Und das war nicht in erster Linie das körperliche Leiden, was ihn so ängstigte, sondern es war die Trennung von seinem himmlischen Vater, die Gottverlassenheit, in die er hinein musste um deine und um meine Willen. Da sehen wir, welche Sünder wir sind, ja? Dass der Herr Jesus stellvertretend in die Gottverlassenheit hinein musste. Gott sei Lob und Dank, jetzt müssen wir nicht mehr hinein in die Gottverlassenheit. Jetzt kann es für jeden Einzelnen von uns heißen, ich will dich nie verlassen, noch versäumen, weil er am Kreuz verlassen wurde von seinem Vater. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war es, was ihn hier ängstete. Und das bereitet er aus vor Gott. Wir dürfen das auch sagen, was uns bewegt. Natürlich dürfen wir es ihm sagen. Und dann merken wir aber, wie das bei ihm so eine kleine Wende gibt, oder sagen wir besser eine große Wende. Was soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Vater, verherrliche deinen Namen. Das war ihm die Hauptsache. Nicht herauszukommen aus einer bestimmten Not und aus dieser grauenhaften Not, von der er wusste, dass er ja dazu gekommen war, sondern dass der Name seines himmlischen Vaters verherrlicht würde. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sehen wir, worum es dem Herrn Jesus ging. Das war eine vollkommene Gerechtigkeit vor dem Vater im Himmel, in der er wandelte. Er hatte das vollkommene Wohlgefallen seines himmlischen Vaters. Doch was ist mit uns jetzt? Wir haben in letzter Zeit immer wieder betont, wie entscheidend wichtig für unser Glaubensleben die Gerechtigkeit ist, die uns in Christus durch den Glauben zugerechnet worden ist. Das haben wir immer und immer wieder betont. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Welch eine zentrale Bedeutung diese Wahrheit im Evangelium für unser ganzes Glaubensleben hat. Und genau das gilt auch für unseren Gebetsdienst, für unser Gebetsleben. Der Name Jesus steht für den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. In diesem Herrn, in dem unser Name ein für alle Mal durchgestrichen ist. Wie sagte der Gottesmann Stockmeier einmal, der Stockmeier geht mich nichts mehr an. Warum? Weil Stockmeier davon ausgehen konnte, mein Name, ich selbst, bin mit Christus gekreuzigt. Damit konnte Gott nichts anfangen. Jetzt brauche ich ein ausgetauschtes Leben und das ist Christus. Nicht mehr ich, sondern Christus ist mein Leben. An die Stelle unseres Namens, unserer Eigengerechtigkeit, tritt sein Name, seine Gerechtigkeit. Und so heißt es im Alten Testament, im Propheten Jeremia, sein Name, wie lautet sein Name? Dein Name lautet für das Volk Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für das Volk. Er ist unsere Gerechtigkeit, das ist sein Name. Und so dürfen wir nun im Namen Jesu, der uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist, handeln. Im Namen, deshalb heißt es im Neuen Testament, alles, was er tut, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Ja? Im Namen seiner Gerechtigkeit, im Namen seines Lebens. Und das gilt auch für das Beten im Namen Jesu. Unsere Gebete gelten vor Gott, als würde Jesus selbst beten. Das bedeutet das. Wenn wir im Namen Jesu beten, wissen um den Inhalt dieses Namens, was das bedeutet, dann ist es so, als würde der Herr Jesus Christus selbst beten. Und jetzt brauchen wir uns nicht mehr abzuquälen, um die Voraussetzungen für unsere Gebetserhörungen aus uns herauszupressen. Du bist nicht genug hingegeben, du musst noch ernster beten, du musst es noch mehr wollen, du musst dieses, du musst jenes und dann kann Gott dich auch erhören. Lass mich das mal kurz einfügen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer Schwester, außerhalb von Wuppertal war das, die unter schweren, tiefen Depressionen leidet. Was hat man ihr gesagt in der Gemeinde, zu der er geht? Was hat man ihr gesagt? Sei gehorsam, dann wird Gott dich segnen. Sei gehorsam, dann wird Gott dich segnen. Das ist typisch, ne? Diese Art von Verkündigung, auch in der Seelsorge, ist typisch. Wenn du gehorsam bist, dann segnet Gott dich. Es ist doch vom Evangelium ganz umgekehrt. Gott segnet uns bedingungslos, damit wir ihm dann gehorsam sein können. Und was das praktisch bedeutet, auch bei einem Menschen, der tief in Depressionen steckt, das ist dann eine andere Frage. Ja? Aber es ist doch umgekehrt. Gott segnet uns immer bedingungslos. Und Gott erhört auch unsere Gebete, die im Namen Jesu gesprochen werden, voraussetzungslos. Wir brauchen ihm nicht irgendetwas zu bringen, damit Gott nun endlich unsere Gebete erhört. Wir beten im Namen Jesu, heißt das. Das ist doch herrliche Botschaft des Evangeliums auch für unser Gebetsleben. Um es in folgendem Satz auszudrücken, im Namen Jesu zu beten heißt, sich im Glauben auf seine stellvertretende Gerechtigkeit zu gründen, die wir vor Gott geltend machen dürfen. Ich habe nichts anderes, was ich geltend machen kann. Ich kann nicht sagen, Herr, du musst mich erhören, weil ich so gehorsam bin oder weil dieses und jenes, weil ich dich so lieb habe. Nein, nein. Das Einzige, was ich vor Gott geltend machen kann, ist die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes. Und um dieser Gerechtigkeit willen, um dieser stellvertretenden Gerechtigkeit willen, will Gott meine Gebete unbedingt erhören. Und das heißt im Namen Jesu beten. Wer wirklich und wahrhaft in der Glaubensgerechtigkeit gegründet ist, der weiß auch, was es bedeutet, im Namen Jesu zu beten. Und jetzt ist uns auch klar, hoffentlich klar, doch ich gehe davon aus, dass es uns klar ist, warum der Herr Jesus in Johannes Kapitel 16 Folgendes sagt. In den Versen 23 folgende. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Warum sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen? Die hatten auch gebetet, aber offensichtlich nicht in seinem Namen. Wieso nicht? Vers 26, an jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Was ist denn das für ein Tag, von dem der Herr Jesus spricht? Nun, das ist Golgatha, das ist seine Auferstehung, das ist seine Erhöhung, das ist Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Seit der Zeit konnten die Jünger dann später im Namen Jesu beten, nach vollbrachtem Erlösungswerk. Das heißt also, ihre Gebete würden sich dann in Zukunft allein auf das vollbrachte Erlösungswerk Christi gründen. Und das bedeutete, dass sie in seinem Namen beten konnten. In diesem Namen war alles enthalten. Jegliche Voraussetzung erfüllt für ein erhörliches Gebet. Und so kann der Herr Jesus in Johannes 15 auch sagen, um noch einmal dieses Wort zu zitieren, hier Johannes Kapitel 15, 7 und 8, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das ist das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Bleibet in mir und ich in euch. Wie bleibt man denn in Christus? Stellt euch vor, ich würde euch diese Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Zu Hause müsstet ihr euch hinsetzen. Ne? Ein Lehrer würde das ja tun, würde sagen, jetzt setzt euch zu Hause hin und überlegt mal, was schreibt ihr zu der Frage, wie bleiben wir in Christus? Jesus sagt, ja, bleibt in mir und ich in euch. Und die Gebetserhörungen sind offensichtlich davon abhängig. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Also, bitte, was bedeutet das? Nun, wir denken an das, was wir in Johannes Kapitel 6 lesen können. Da sagt der Herr Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Da haben wir genau das. Wie bleiben wir in Christus und er in uns? Indem wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Was bedeutet das denn? Indem wir von seinem Erlösungswerk leben. Das ist die wahre Speise, das Brot des Lebens, das wir in Christus haben. Sein Blut, das er für uns am Kreuz vergossen hat. Seine vollkommene Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird. Von daher, von seiner Gnade her, leben wir. Das heißt, in ihm bleiben und er in uns. Nun lasst uns die uns noch verbleibende Zeit in unserem kurzen Leben alles, die großen und die kleinen Dinge, ob es unsere Bedürfnisse betrifft oder die Nöte der anderen, im Namen Jesu vor den Thron Gottes bringen, in der Gewissheit des Glaubens, dass Gott uns zu seiner Zeit und auch in seiner Weise erhören wird und schon erhört hat. Ich möchte noch ganz kurz etwas einfügen, damit keine Missverständnisse aufkommen. Ichsüchtig zu beten heißt nicht, die eigenen Bedürfnisse außen vor zu lassen, sondern die eigenen Bedürfnisse vor Gott zu bringen mit dem Vorzeichen der Verherrlichung Gottes. Das ist ein Unterschied. Ja? Darüber gilt es noch nachzudenken. Sofern wir also nach dem Willen Gottes beten, werden unsere Gebete im Namen Jesu ganz gewiss erhört. Auch da, wo sie manchmal nicht dem Willen Gottes entsprechen, dann hat Gott etwas Besseres. Aber er hört jedes Gebet im Namen Jesu. Jedes, ohne Ausnahme. Und so sagt der Herr Jesus ja auch hier, das will ich tun. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Das sind klare Zusagen, dass Gott unser Gebet im Himmel erhört und schon im Himmel erhört hat, wie er an anderer Stelle sagt, so wird es euch werden im Himmel, auf Erden. In Christus Jesus, also in seinem Namen, sind alle Voraussetzungen für erhörliches Beten erfüllt. Drum lasst uns gläubig bitten, kein Zweifel sei gelitten, wir flehen in Jesu Namen. Sein Name und Wort ist Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, welch eine Gnade ist das. Wir brauchen nicht mehr im eigenen Namen zu beten. Wir dürfen in deinem Namen, Herr Jesus, beten. Worum es auch immer gehen mag, um eigene Not und fremde Not, was es auch immer sein mag. Alles soll dazu dienen, dass dein Reich gebaut wird, dass dein Name verherrlicht wird im Sohn. Wir preisen dich für dieses wunderbare Evangelium auch hinsichtlich unseres Gebetslebens. Amen.